Im Moment der Ejakulation stieß sie den gellenden Schrei aus und wir explodierten auseinander. Sogleich drehte sie sich um und griff mich an. Sie schlug blindlings nach mir, die Krallen gespreizt und schrie laut. Ich zog mich flugs in eine Ecke zurück, putzte mich und beobachtete dabei ihre Nachrolligkeit. Nun wälzte sie sich heftig auf den Boden und schnurrte. »Wer bist du und welcher Rasse gehörst du an?« platzte ich schließlich mit unbezähmbarer Neugier heraus. Sie lächelte kalt und wissend, wobei ihre Pupillen sich infolge des grellen Sonnenlichts zu Schlitzen verengten und nur das unergründliche Gelb der Iris zum Vorschein kam.
»Rasse? Was für ein antiquierter und isolierender Begriff! Ist es denn so wichtig, welcher Rasse ich angehöre?« fauchte sie.
Dann rollte sie sich auf die Seite und begann sich ebenfalls zu putzen. »Nein«, antwortete ich, »gar nichts ist wichtig. Ich wollte lediglich erfahren, mit wem ich das Vergnügen habe.«
»Ich bin keiner Rasse zugehörig, wenn dir damit gedient ist. Deine Geliebte ist so, wie sie ist, Francis.«
»Du meinst, deine Rasse ist neu?«
»Nicht neu, sondern alt. Oder besser gesagt, alt und neu und anders. Mach dir selbst einen Reim darauf.«
»Woher kennst du meinen Namen?«
»Den hat mir ein Vögelein gezwitschert.«
»Und wie ist dein Name?«
»Ich habe keinen Namen.« »Nein, das ist natürlich eine Lüge. Aber mein wirklicher Name würde dir nicht viel sagen, weil du außerstande bist, seine Bedeutung zu verstehen.«
»Irrungen und Wirrungen, dies scheint wohl hier gang und gäbe zu sein.«
»So ist es lieber, aber mach dir keine Gedanken darüber, alles wird sich eines Tages von selbst klären. Und alles wird gut enden, vertrau mir.«
Sie räkelte sich wollüstig und reizte mich von Neuem. Das ganze Spiel ging wieder von vorne los, ihr beschwörender Singsang betörte mich so intensiv wie beim ersten Mal und ich vergaß die vielen Fragen, die ich ihr noch stellen wollte. Wir verbrachten den gesamten Vormittag mit Liebe und Lust, wobei wir uns gegenseitig immer heftiger in einen Rauschzustand hineinsteigerten. Wiewohl ich während der Genussstunden von der Konkurrenz verschont blieb, wurde ich seltsamerweise keinen Augenblick lang das störende Gefühl los, dass wir bei unserem Liebesring beobachtet wurden. Ob dies eine berechtigte Ahnung war, ließ sich nicht feststellen. Denn immer, wenn ich zwischendurch einen paranoiden Blick um mich warf, gab es nichts zu sehen. Als die Sonne am Mittag von bösartig wirkenden Wolken verscheucht wurde, verließ sie mich und verschwand im undurchsichtigen Dschungel der Gärten. Ich war derart ausgepumpt und erschöpft, dass ich nicht mehr die Kraft aufbrachte, ihr zu folgen. Sie jedoch hatte ihre Hochzeitsparty erst eröffnet und würden noch viele Tage und Nächte durchfeiern. Dass sie in diesem Zustand in die Fänge des allgegenwärtigen Mörders geraten könnte, kam mir nicht in den Sinn, und ich machte sie auf die Gefahr auch nicht aufmerksam. Der Grund für diesen Leichtsinn blieb mir selbst ein Rätsel. Vielleicht, so dachte ich später, sah sie nicht wie ein Opfer aus. Ich schleppte mich wieder in die Wohnung zurück und haute mir zunächst einmal unter Gustavs missmutigen Blicken mit herzhaftem Lärzikatz den Bauch voll. Er war gerade eben aufgestanden und hatte mir mein Frühstück zubereitet, so dass ihm meine Liaison entgangen sein musste. Doch sein zitronensaurer Gesichtsausdruck verriet deutlich seine Abneigung gegen das scharfe Aroma, welches aus jeder Zelle meines Körpers strömte. Nach dem Essen ging ich schnurstracks ins Schlafzimmer und schwebte auf meinem Kissen augenblicklich in einen traumlosen Schlaf.
»Kenne ich die Kleine wenigstens?«
Blaubart musste schon eine ganze Weile mein Bett bewacht haben, denn als ich die Augen aufschlug, lag er langgestreckt auf dem Boden und gähnte. Wahrscheinlich war er von Gustav in die Wohnung hineingelassen worden und hatte ebenfalls ein Nickerchen gemacht. Ich konnte schlecht abschätzen, wie lange ich geschlafen hatte, nahm jedoch an, dass es inzwischen später Nachmittag sein musste. Als mein Blick das Fenster streifte, sah ich, dass der von mir prophezeite Schneeeinbruch Wirklichkeit geworden war. Hinter der Fensterscheibe flimmerte ein dichter Schleier aus haselnussgroßen Schneeflocken, welche von einem stahlgrauen Himmel ausgesandt wurden. Blaubart rutschte auf seinem Platz unruhig hin und her und leckte nervös die rechte Hinterpfote.
»Ich hoffe, du kennst sie«, sagte ich.
Sie kann uns nämlich der Auflösung des Falles ein Stück näher bringen.« Er machte eine griesgrämige Miene und richtete dann mit seinem unversehrten Auge den Blick vorwurfsvoll auf mich.
»Fall? Auflösung? Sag bloß, du interessierst dich noch für diesen Quatsch! Nach deinem unerträglichen Gestank zu urteilen, scheinst du dich jedenfalls neuerdings lieber mit den angenehmeren Seiten des Lebens zu beschäftigen.«
Ich konnte nicht genau bestimmen, ob er das ernst meinte oder ob dieser unsinnige Tadel eine Form von verborgenem Neid darstellte. Hatte der selbst nicht gerade nach Kernseife duftende Kerl etwa die ganze Zeit geglaubt, ich sei ein Mönch? »Oh, heute sind wir aber schlecht aufgelegt, was? Könntest du mir vielleicht verraten, was diese dummen Bezichtigungen zu bedeuten haben?«
»Das fragst du noch? Gestern hat's Felicitas erwischt. Und letzte Nacht solitär. Der ganze Distrikt ist in Aufruhr und überall kursieren die wildesten Gerüchte, wie du, Kong und Hermann den Mörder um Haaresbreite habt entkommen lassen. Aber anstatt deinem Superhirn in den Arsch zu treten und uns alle von diesem bösen Fluch zu befreien, veranstaltest du in aller Gemütsruhe Orgien und pennst dir danach einen zurecht. Ich muss sagen, das ist nicht der Francis, den ich kennengelernt habe.«
So, nun hatte er es mir aber gegeben. Natürlich konnte er nicht über die Dinge Bescheid wissen, die ich entdeckt hatte, nachdem Kong und Co. sich von mir verabschiedet hatten. Er konnte einfach nicht wissen, wie greifbar nah ich der Lösung war, dass ich nur noch einige wenige Knoten zu entwirren brauchte, um den Schlechter auffliegen zu lassen. Glaubte ich zumindest. Auch hatte er von der Existenz des grauenhaften Tagebuchs keine Ahnung. Doch dieser Teil der Geschichte musste ihm sehr schonend beigebracht werden, da er auf eine tragische Weise mit seinem verstümmelten Leben zusammenhing. Kurzum, er täuschte sich gewaltig in mir. »Blaubart, es tut mir leid, wenn du den Eindruck gewonnen hast, dass ich hier untätig rumsitze oder mich mit Weibern amüsiere. Ich versichere dir, dein Eindruck ist völlig falsch. Ich habe vergangene Nacht Dinge in Erfahrung gebracht, von deren Existenz niemand hier im Revier je etwas geahnt hat. Schreckliche Dinge, die uns jedoch auf unserer Suche nach der Bestie weiterbringen. Ich werde dir meine Erlebnisse zu einem späteren Zeitpunkt erzählen, weil ich gegenwärtig selbst nicht ganz durchblicke. Aber beantworte mir vorher ein paar Fragen. Zuerst das Allerwichtigste. Wo hält Joker sich augenblicklich auf?« Seine Entrüstung wich allmählich einer reservierten Aufmerksamkeit. Nichtsdestotrotz blieb eine Spur abwartender Skepsis in seinem Gesicht. Er räusperte sich umständlich, bevor er etwas sagte.
»Joker? Na, der alte Knabe wird wohl zu Hause hocken und seine nächste Bibelstunde vorbereiten. Was sollte er bei dem Wetter auch sonst anstellen?«
»Wo ist sein Zuhause?«
»Sein Besitzer hat einen Laden für Porzellan und kostbare Gläser, der ziemlich weit abseits im Distrikt liegt. Das Gebäude ist Lager, Geschäfte und Wohnung zugleich. Ich nehme an, dass Joker jetzt irgendwo dort ist.«
»Okay, ich werde gleich Pascal einen Besuch abstatten. Währenddessen wirst du zu Joker marschieren und ihm ausrichten, dass ich und Pascal ihn wegen der Mordsache zu sprechen wünschen. Wenn er sich bockig anstellen sollte, was abzusehen ist, bringst du ihm ruhig, aber entschieden bei, dass wir in diesem Falle leider Kong verklickern müssten. Ein gewisser Joker hätte seine Geliebte solitär gekillt. Wir treffen uns dann alle bei Pascal.«
»Scheiße, nein! Joker!«
»Es ist nur ein Verdacht. Höchstwahrscheinlich ein unbegründeter. Wie dem auch sei. Du musst ihm richtig Angst einjagen. Verstanden?«
»Verstanden.«
»Zweite Frage. Ich habe heute Vormittag die Bekanntschaft einer Dame gemacht, deren Rasse mir vollkommen fremd ist. Auch ihr Verhalten gab Anlass zu vielerlei Spekulationen. Ihr Pelz ist sandfarben und ihre Augen sind von einem glühenden Gelb.«
»Ich kenne die Mischpoke.«
»Sie sind so zahlreich?«
»Scheiße, ja, scheint eine Zucht zu sein, die besonders hoch im Kurs steht. Bald ist das ganze Revier voll von diesen aufgeblasenen Wichtigtouren. Jedes Jahr lassen sich die bescheuerten Menschen etwas noch Bescheuerteres einfallen, wie sie unsere Art veredeln können. Aber mit dieser Brut haben sie sich diesmal ans eigene Bein gepisst.«
»Was meinst du damit?«
»Sie sind nicht wie wir. Naja, irgendwie habe ich den Eindruck, als sei bei ihnen während der ganzen verdammten Züchterei die Domestikation auf der Strecke geblieben. Diese Neuen, sie sind wilder, abweisender.
Ja, gefährlicher.
Wie Raubtiere?
Nicht ganz. Sonst würden die Menschen ja kalte Füße kriegen, sie zu beherbergen, nicht wahr? Manchmal denke ich, sie spielen nur den braven Hausgenossen, um ihr Futter zu bekommen, das warme Dach überm Kopf zu behalten und ansonsten in aller Ruhe ihre finsteren Pläne verfolgen zu können. Dreckige Egoisten. Ich weiß auch nicht genau, was es mit diesen Viechern auf sich hat, jedenfalls pflegen sie selten Kontakt zu uns und ich kann sie nicht ausstehen. Was willst du noch erfahren?
Vorläufig reicht mir das. Wir wollen uns jetzt an die Arbeit machen und sie hinter uns bringen, bevor es dunkel wird. Da Gustav wegen der Kälte ausnahmsweise alle Türen und Fenster verschlossen hatte, suchten wir ihn im Wohnzimmer auf und baten ihn maunzend, uns ins Freie zu lassen. Draußen trichterte ich Blaubart wiederholt ein, dass er einfach den Rüpel herauskehren solle, wenn Joker sich weigern würde, einen Plausch mit uns zu halten. Dann trennten sich unsere Wege und ich watete im knietiefen Schnee über die Mauern in Richtung Pascals Behausung. Während ich die eisige Luft einatmete und mir die weiße Gartenlandschaft zu Gemüte führte, erinnerte ich mich an mein vormittägliches Techtelmechtel.
»Ich bin keiner Rasse zugehörig«, hatte sie gesagt, »und alles wird sich eines Tages von selbst klären.«
Sie hatte ein Geheimnis um ihre Rasse gemacht und orakelt, dass sie alt und gleichzeitig neu war beziehungsweise anders. Was sollte das alles bedeuten? Keine Rasse gab es nicht. Jeder von uns entsprang einer Rasse. Das war nun einmal eine unerschütterliche Tatsache. Blauberts Anmerkung, sie pflegen selten Kontakt mit uns, machte mich noch stutziger. Denn wie es der Zufall so wollte, passte das Ganze verdammt gut zu der Theorie von der Mörderrasse. Doch zum Teufel mit all den Theorien! Etwas in mir sträubte sich zu akzeptieren, dass dieses göttliche Geschöpf oder seine Kollegen Mörder waren. Ich wusste nicht, was diese Vermutung so total abwegig erscheinen ließ, aber sie kam für mich einfach nicht in Frage. Hatte ich mich etwa verliebt? Oder meldete sich wieder mein unfehlbarer Instinkt zu Wort? Schließlich tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass an eine Ergreifung des Mörders nicht zu denken war, bevor das Mordmotiv nicht eindeutig feststand. Endlich erreichte ich den auf Juppie-Villa getrimmten Altbau, der mit dem schneebedeckten Dach, den hell erleuchteten Fenstern und dem malerisch rauchenden Schornstein nun wie ein Reklamefoto für irischen Whisky wirkte. Leider war die Hintertür diesmal abgesperrt, so dass ich erst um das ganze Haus streichen und nach einem Durchschlupf suchen musste. Diesen entdeckte ich schließlich an der Längsseite des Gebäudes, dort, wo sich die Kellerfenster befanden und ein schmaler Kiesweg zur Straße hinführte. Überperfekt, wie es seine Art war, hatte Pascals Besitzer für die Gewährleistung der Bewegungsfreiheit seines Lieblings eine ideale Lösung gefunden. Ganz unten an der Mauer war nämlich ein speziell für unsere Art entworfener Eingang angebracht, der selbstverständlich vortrefflich zum hochmodischen Interieur passte. Er bestand aus einem tellergroßen Loch, das von einem silbern glänzenden Stahlring eingefasst war. Als Tür dienten fächerförmig angeordnete Plastiklamellen. Man brauchte nur leicht mit dem Kopf dagegen zu stoßen, damit sie sich wie die Blenden eines Fotoapparates automatisch öffneten und, sobald man das Loch passiert hatte, wieder schlossen. Ich marschierte schnurstracks zum Arbeitszimmer, doch anstelle von Pascal saß diesmal der Hausherr persönlich vor dem Computer. Es reizte mich nicht schlecht, diesen am Hinterkopf Karl Lagerfeld bezopften Trend-Junkie genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber zurzeit hatte ich weiß Gott andere Probleme. Pascal fand ich schließlich in dem fast leeren Wohnzimmer mit den beiden Genitalgemälden an den Wänden. Er döste auf einem großen scharlachroten Samtkissen mit goldfarbenen Zierkordeln und an jeder Kante majestätisch herunterbaumenden Troddeln. Der ganze Raum wurde allein von drei winzigen, in die Decke eingelassenen Halogenstrahlern beleuchtet, die enge Lichtkegel auf den Parkettboden warfen. Der Anblick von Pascal ließ in mir spontan die Assoziation zu einem greisen, tragischen König aus einem Stück von Shakespeare auftauchen. Und in der Tat, Pascal führte unter dem Schutz seines liebevoll besorgten und mit viel Geld ausgestatteten Herrchens ein königliches Leben. Pascal erwachte allmählich aus seinem Dämmerzustand. Als er mich erkannte, riss er seine alten Augen verblüfft auf.
»Francis, das ist aber eine Überraschung. Warum hast du mir durch Blaubart nicht ausrichten lassen, dass du kommst?«
»Dazu war keine Zeit. Es sind sehr viele und wichtige Dinge passiert, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben, Pascal.« Dinge, die im Zusammenhang mit der Mordserie stehen und die die Aufklärung beschleunigen werden. Ich brauche deine Hilfe. Vor allem die deines Spielzeugs.«
»So, nun ja, das freut mich natürlich. Aber möchtest du nicht etwas essen, bevor du zu erzählen beginnst?«
»Siebold, mein Halter, hat frisches Herz zubereitet.«
»Nein, danke, ich habe jetzt keinen Hunger. Außerdem möchte ich keine Zeit verschwenden und alles, was ich weiß, so schnell wie möglich loswerden. Meine Kombinationsgabe reicht nicht mehr aus, um dieses Kuddelmuddel aus Geheimnissen, Halbwahrheiten und Täuschungen zu entwirren. Da müssen sich zwei Superhirne kurzschließen. Ich wollte eigentlich schon heute Vormittag hier sein, doch es ist mir etwas dazwischen gekommen.«
Pascal schmunzelte, da er wohl an meinem Geruch bemerkt hatte, was dazwischen gekommen war.
»Vielen Dank für das Kompliment, den verrotteten Apparat in meinem Schädel als super zu bezeichnen. Das Einzige, was an mir noch super ist, ist mein dem Tod immer ähnlicher werdender Schlaf. Etwas Gutes hat die Sache ja. Wahrscheinlich werde ich den Übergang vom einen in den anderen Schlaf nicht merken. Ich hoffe aber, dass ich dir trotzdem weiterhelfen kann. Also schieß los, mein Freund.« Ich ratterte wie ein Maschinengewehr alle Ereignisse herunter, die seit unserer ersten Begegnung vorgefallen waren. Wie ich mich mit eigenen Augen von Felicitas Tod überzeugt hatte und wie ich wie in Trance heimgekehrt war, um in der Nacht das Tagebuch im Keller zu finden. Welche Monstrositäten diese Aufzeichnungen enthalten hatten und welche gravierenden Auswirkungen sie bis in die Gegenwart zeitigten. Dann den Überfall der Kongschen Armee und wie wir gemeinsam auf Solitärs Leiche gestoßen waren. Wie Jesaja, der gute Totenwächter, plötzlich aufgetaucht war, nur um neue Tore zu neuem Grauen aufzustoßen. Ich berichtete über den sogenannten Tempel und über seine mit Blumen geschmückten Bewohner. Und letztlich über den mysteriösen Propheten, der angeblich für das immerwährende Massaker verantwortlich war. Danach legte ich ihm meine zahlreichen Theorien und Vermutungen dar, wobei ich der Fairness halber darauf achtete, ihre einzelnen Folgewidrigkeiten und Haken nicht zu unterschlagen. Während meines Vortrages wechselte Pascals Gesichtsausdruck immer wieder. Er zeigte Bestürzung, Überraschung und Unverständnis und er wurde von Minute zu Minute unruhiger. Ich beendete meinen Vortrag mit der Beschreibung meines vormittäglichen Liebesabenteuers und dessen betörender Heldin und der Wiedergabe von Blaubarts Ansichten über diese neu aufgetauchte Rasse im Revier. Pascals Antwort auf die Informationsflut war zunächst ein sehr langes Schweigen, welches mir wie eine Ewigkeit vorkam. Es war eine berechtigte Pause, denn er musste erst einmal die vielen Unglaublichkeiten verdauen. »Puh«, machte er endlich, und ich war ihm dankbar, weil er damit den Bann der gespenstischen Stille unterbrochen hatte. »Ich lebe seit Jahren in diesem Bezirk, Francis«, und habe nicht einmal einen Bruchteil von all den entsetzlichen Dingen registriert, die du in so kurzer Zeit herausbekommen hast. Zugegeben, ich bin ein Greis und nicht mehr flink auf den Beinen, aber die Funde, die du gemacht hast, sind derartig unfassbar, dass ich über ihre Existenz einfach hätte Bescheid wissen müssen.«
»Nun ja, der Zufall kam mir mehrmals zu Hilfe«, schwächte ich sein Lob ein wenig ab.
»Trotzdem, ich habe hier einen Ruf als Besserwisser und Vertrauensperson, und jetzt stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit nur das erste Substantiv auf mich zutrifft.«
»Was mich wundert ist, warum die vielen hundert Ermordeten dort unten in der Katakombe nicht in deiner Computerliste aufgeführt sind.«
»Ganz einfach, lieber Freund, weil sie als Leichen gar nicht erst in Erscheinung getreten sind. Schau!« Es herrscht eine pausenlose Fluktuation im Revier, so dass man schnell den Überblick verlieren kann. Die Artgenossen, die sterben, ich meine, die eines natürlichen Todes sterben, werden von ihren Besitzern in einem Tierfriedhof bestattet oder irgendwo im hauseigenen Garten verscharrt. Oder die Besitzer ziehen um und nehmen ihre Lieblinge selbstverständlich mit sich. Andere Brüder und Schwestern wiederum reißen aus, wechseln zu entfernteren Revieren über und werden nicht mehr gesehen. Auf welche Art diese vielen Artgenossen auch immer verschwanden, es gab nie einen Grund zu der Annahme, dass sie ermordet wurden. Bei den 6 Mordopfern in meiner Computerdatei handelt es sich um solche, die man mit einer Bisswunde am Nacken fand. Das heißt, um solche, die ausdrücklich als Opfer eines Mordes identifiziert wurden. Wenn aber der Mörder seine vorherigen Opfer stets fleißig in die Unterwelt befördert hat, konnten sie natürlich schlecht als Leichen in der Oberwelt und infolgedessen in meiner Computerdatei auftauchen.
Hast du die Artgenossen vermerkt, die plötzlich aus welchen Gründen auch immer das Revier verlassen haben?
Natürlich. Wir können also anhand dieser Liste nachträglich prüfen, wie viele ohne einen ersichtlichen Grund verschwunden sind und wann das genau war.
Mit größter Wahrscheinlichkeit. Aber es wird schwer sein, die Mordopfer von denen zu unterscheiden, die tatsächlich mit ihren Besitzern ausgezogen oder ausgerissen oder eines natürlichen Todes gestorben sind. Das riecht nach Arbeit. Doch nur so können wir feststellen, in welcher Periodizität der Mörder ans Werk ging und immer noch geht und vor allen Dingen, wann der Terror eigentlich exakt angefangen hat. Die nächste ungeklärte Frage ist, weshalb er seine letzten 7 Opfer nicht mehr Jesaja, dem guten Totenwächter, anvertraut hat. Pascal erhob sich ächzend von seinem Kissen und probierte halbherzig einen Buckel. Dabei lächelte er verlegen, als sei er mir diese Geste als Ausgleich für das Elendsbild, das er bot, schuldig. Es war ein deprimierender Anblick, wie er seinen zermürbenden Kampf gegen die Arthritis und die Degeneration der Gelenke vor mir zu verbergen suchte. Vermutlich funktionierten auch alle seine anderen Organe und Sinne nicht mehr so recht. Er stieg vom Kissen herunter und ging bedächtig im Zimmer auf und ab. Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, Francis, denn es ist ein Hinweis darauf, dass unser Freund Fehler zu machen beginnt. Bist du dir da so sicher? Für mich besitzt diese Annahme einen riesigen Klumpfuß. Ich kann mir nämlich gar nicht vorstellen, dass solch ein Wunderkind des Horrors überhaupt einen einzigen Fehler macht. Es ist aber die einzige Erklärung für sein verändertes Verhalten. Man merkte ihm nun förmlich die Begeisterung für das Jonglieren mit Ideen und Kombinationen an. Es hatte ihn richtig gepackt. Also, ich bin jetzt der Mörder, sagte er. Ich gehe in regelmäßigen Abständen in die Nacht hinaus, um aus Motiven, die nur Gott und mir bekannt sind, meine Artgenossen zu ermorden. Ich morde und morde, und immer verwische ich meine Spuren, indem ich mir die Leichen zwischen die Zähne klemme, sie zu den verborgenen Eingängen der Luftschächte und aufgegebenen Wasserkanäle schleppe und durch sie in die Katakombe befördere. Aber von heute auf morgen gebe ich diese Methode auf. Was bedeutet, dass man meine Freveltaten über kurz oder lang herausbekommen und mich jagen wird. Warum tue ich das? Warum tue ich etwas, was mich in Gefahr bringen könnte? Nun, ja, ich habe keine Lust mehr. Weshalb noch aufwendige Spuren verwischen, wenn von diesen Hornochsen im Revier doch keiner in der Lage ist, mich zu schnappen? Falsch, rief ich. Das Rätselraten brachte auch mein kombinationssüchtiges Hirn in Ekstase. Es putschte mich auf und löste in meinem Kopf eine Kettenreaktion von Denkmöglichkeiten aus. Du vergisst, dass unser Freund die Logik in Person ist. Er verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel mit seinen Schreckenstaten und geht dabei generalstabsmäßig vor. Nie würde ihm einfallen, aus einer Laune heraus oder aus Überheblichkeit auch nur einen Deut von dieser Vorgehensweise abzuweichen. Weshalb sollte er das? Da sie sich doch bis jetzt so glänzend bewährt hat. Nein, nein. Er hat einen speziellen Grund für den Abbruch seiner sinnvollen Strategie. Aber was für einen zum Henker? Pascal blieb abrupt im Lichtkegel eines der Spots stehen und blickte mich mit seinen gleißend gelben Augen durchdringend an. Vielleicht will er uns auf etwas aufmerksam machen. Das ist gut. Das ist verdammt gut, jubelte ich und sprang auf. Pascal aber schüttelte heftig den Kopf und ließ unglücklich die Ohren herunterhängen. Nein, das ist überhaupt nicht gut, denn wir haben ja keine Ahnung, auf was er uns aufmerksam machen will. Na, das ist doch klar wie Kloßbrühe. Er will uns auf sich und sein Wirken aufmerksam machen, darauf, dass er die Macht besitzt, wie ein Phantom. Nein, wie ein Gott die Geschicke des gesamten Distrikts zu lenken und über Leben und Tod zu entscheiden. Ehrfurcht, das ist es, was er will. Und was hat er davon? Die durchschnittliche Intelligenz der Revierbewohner ist derartig beschämend, niedrig, dass man seine ach so feinsinnigen Zeichen mit absoluter Sicherheit nicht begreifen und ihn an Ort und Stelle lynchen würde, wenn er sich offenbarte. Er kann mit seiner neuen Taktik hier nur Angst und Hass ernten, auf keinen Fall jedoch Ehrfurcht. Ich überlegte krampfhaft. Alles, was Pascal sprach, hatte Hand und Fuß, und man musste verdammt stimmige Argumente auffahren, wenn man ihm widersprechen wollte. Mit ihm zu diskutieren glich einem Schachspiel, nur dass er Weltmeister in diesem Spiel war. Was die Problematik der zur Besichtigung freigegebenen Leichen betraf, waren wir nun ganz offensichtlich an einem toten Punkt angelangt. Weil ich sogleich zur nächsten ungeklärten Frage übergehen wollte und weil mir nichts Gescheiteres mehr einfiel, sagte ich schließlich leichthin, »Tja, vielleicht will er mit diesem Akt einen ganz bestimmten Artgenossen auf sein Lebenswerk aufmerksam machen.«
»Das nenne ich gut«, schrie er fast.
»Wieso?« fragte ich ein wenig eingeschüchtert.
»Weil du zum ersten Mal von einem Lebenswerk gesprochen hast, Francis. Ja, kapierst du denn nicht? Er will, dass sein Lebenswerk, mit dem er sich so viel Mühe gegeben hat, von den anderen anerkannt oder gar mitgetragen wird. Von mir aus auch von einem bestimmten Artgenossen. Er legt es bewusst darauf an, durchschaut zu werden. Was auch immer er uns mitteilen will, er ist inzwischen dazu übergegangen, Anhänger für seine Sache zu suchen, weil sie ihn aus irgendeinem Grund überfordert.«
»Eine sonderbare Methode, um Sympathisanten zu werben.«
»Das stimmt, aber der ganze Kerl ist sonderbar. Er ist wie ein Rätsel.«
»Nein, er ist das Rätsel und wartet nur auf denjenigen, der es löst.«
»Er könnte sich wenigstens deutlicher ausdrücken. Unter den gegebenen Umständen kann es nämlich leicht passieren, dass man gar nicht herauskriegt, was er eigentlich bezweckt.«
»Keine Sorge, Francis. Wir werden früher oder später seine Zeichen richtig deuten und ihm so auf die Spur kommen.«
»Dein Wort in Gottes Gehörgang.«
»Okay, vergessen wir einstweilen diesen Aspekt der Geschichte und sprechen wir über den einzigen Verdächtigen, den wir bis jetzt haben, Joker. Was hältst du von ihm?«
Er stapfte wieder zu seinem Königskissen zurück und ließ sich behutsam darauf nieder.
»Ein sehr ergiebiger Verdächtiger. Er hat das Drama im Versuchslabor mit angesehen und daraufhin die Chance erspäht, nach biblisch-klassischem Muster eine Märtyrerreligion um die Leiden von Claudandes zu stricken, was er ja auch später in die Tat umgesetzt hat. Er ernannte sich selbstverständlich sogleich zum weltlichen Stellvertreter des Propheten, weil dieser Posten ihm viel Macht und eine besondere Stellung im Revier verlieh. Doch wer weiß schon wirklich, was er damals alles gesehen oder besser gesagt von diesen grausamen Menschen gelernt hat. Vielleicht ist durch seine unablässige Beschäftigung mit dem Grauen eine Sicherung unter seiner Hirnschale durchgeschmort. Wäre doch denkbar, oder?«
»Jesaja sprach von der Stimme des Propheten, die durch die Schächte hallte, nicht die von Joker.«
Er präsentierte ein Pokerface. »Er hat seine Stimme verstellt, das traue ich diesem Rasputin ohne weiteres zu. Im Übrigen war er außer Jesaja der Einzige, der die Katakombe kannte und um ihre praktische Müllschluckerfunktion wusste.
Abgesehen von dem großen Unbekannten.
Falls es ihn überhaupt gibt.«
Ich sackte auf dem Parkettboden zusammen und starrte ratlos vor mich hin. Verdiente dieser herrlich mysteriöse Fall eine so simple, um nicht zu sagen billige Auflösung? Joker sollte also der Schurke sein? Ein religiöser Fanatiker, den ich schon seit der bestimmten Nacht verdächtigte, in der er mir als Zeremonienmeister der Schmerzrituale begegnet war? Seine ganze Erscheinung hatte etwas Diabolisches, Allmächtiges, Kaltherziges, ja Brutales, so dass er wie die Faust aufs Auge in das Bild des perfekten Killers passte. Gerade dieses primitive Bild war es aber, das in mir ein Gefühl maßloser Irritation auslöste. Alles passte zu gut, allzu nachvollziehbar zusammen. Gewiss, ohne es mir einzugestehen, hatte ich während meiner zahlreichen Schockerlebnisse immer an diesen Schweinepriester denken müssen. In der Tat, wenn man die vielen Für und Wider sorgsam abwägte, kam eigentlich nur Joker als Mörder in Frage. Und dennoch, etwas sträubte sich weiterhin in mir, eine Auflösung zu akzeptieren, die einfach zu schön war, um wahr zu sein. Wie ich glaubte, hielt ich nur noch einen einzigen Trumpf in der Hand, um Pascal aus der Reserve zu locken. Da wäre noch diese merkwürdige altneue Rasse, von denen mir heute eine über den Weg gelaufen ist und die Blaubart zufolge ein Kuriosum im Revier darstellt, gab ich spitzbübisch zu bedenken.
»Professor Praetorius Mörderrasse«, strahlte Pascal. »Ja, Praetorius Mörderrasse. Was spricht eigentlich dagegen?«
»Doch nur so was Lächerliches wie die Logik«, entgegnete ich wie ein trotziges Kind. Pascal aber fiel nicht auf die Provokation herein und lächelte.
»Nicht nur die Logik, Francis, obwohl ich gestehen muss, dass an dieser Theorie was dran ist. Sie ist jedoch ein bisschen zu brav kombiniert, wenn ich's mal so ausdrücken darf, denn du vergisst dabei den Umstand, dass es zur Entstehung einer neuen oder altneuen Rasse nicht unbedingt einer ausgeklügelten Züchtung, das heißt der Manipulation von Menschenhand bedarf. Kurzum, du vergisst den sogenannten blinden Uhrmacher, sprich die Evolution, die unergründlichen Pläne der Mutter Natur. Sie nämlich erschafft tagtäglich neue Spezies, ohne sich dieser wundervollen Arbeit bewusst zu werden. Einfach ausgedrückt, neuartige oder andersartige Rassen entstehen auch aus reinem Zufall. Man muss nicht erst großartig ein raffiniertes Zuchtprogramm bemühen, um das Selbstverständlichste zu erklären. Sieh mal, 99% unserer Artgenossen paaren sich völlig unkontrolliert, ohne ein bestimmtes System miteinander. Da ist es nur natürlich, dass dabei irgendwann eine bis dahin unbekannte Gattung herauskommt. Was also lernen wir daraus? Eine neue Rasse, das ist die natürlichste Sache der Welt. Ergo vernachlässigst du bei deiner Mörderrasse-Theorie nicht nur die Logik, sondern auch die Nichtlogik bzw. den Zufall. Mein Lieber, du glaubst, meine Holde und ihre Gattungsgenossen sind das Produkt natürlicher Selektion? Stark anzunehmen, wobei ich deine Theorie nicht widerlegen kann, weil mir für meine eigene Theorie die Beweise fehlen. Dafür jedoch habe ich die gute alte Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite. Der alte Knacker war ein Genie. Dies musste ich mir ohne Wenn und Aber eingestehen. Denn während ich mir schlaue Hypothesen zurechtlegte und dann auf Teufel komm raus abstruse Gründe und Rechtfertigungen für diese erfand, zäumte er das Pferd von der richtigen Seite auf und ging zuerst von Wahrscheinlichkeit und natürlichen Ursachen aus. Ich machte den Fehler, stets komplizierte Berechnungen anzustellen und ignorierte dabei völlig, dass auch so etwas wie Zufall und das Zusammentreffen von sonderbaren Umständen auf der Welt existierten. Mit anderen Worten, Pascal dachte zwar logisch, aber trotzdem einfach. Ich dagegen logisch und kompliziert. »Du hast wie immer recht, Pascal«, stöhnte ich resigniert auf. »Wenn du erlaubst, möchte ich die Fortsetzung dieses Gedankenaustauschs auf morgen verschieben, damit ich mir wenigstens ein paar Krümel an Selbstachtung bewahren kann.« Es war inzwischen Abend geworden, und durch die Glasfront hinter meinem schwarzhaarigen Lehrmeister sah ich, dass sich eine gespenstische Finsternis über die verschneiten Gärten gelegt hatte. Pascal sah unvermittelt an mir vorbei und erhob sich mit unnahbarer Miene vom Kissen, als habe er hinter meinem Rücken etwas erblickt, das sein Missfallen erregte. Ich drehte mich schnell um und sah einen in einen unförmigen Schneeball verwandelten Blaubart laut schnaufend zur Tür hereinhumpeln. An den Haarspitzen seines Fells hingen ansehnliche Eiszapfen und seine Nase glühte wie eine reife Tomate. In Pascals Gesicht glaubte ich eine Mischung aus Verärgerung und Verzweiflung zu bemerken, die vom unachtsamen und derben Verhalten des Eindringlings herrühren mochte. Der behinderte Eskimo hinterließ mächtige Matschspuren und kleine Wasserlachen auf dem frisch gebohnerten Parkettboden. Als Gipfel der Rücksichtslosigkeit machte er genau vor uns Halt und schüttelte sich kräftig den Schnee aus dem Fell, so dass nicht nur der Fußboden, sondern auch wir kräftig berieselt wurden. Pascal stöhnte leise und schüttelte unmerklich den Kopf. Doch dank seines elefantösen Wahrnehmungsvermögens bekam Blaubart davon natürlich nichts mit. Unser Gastgeber ging auf das skandalöse Eindringen nicht ein und schwieg wieder in bewährter Manier. »Wo ist Joker?« fragte ich ihn schließlich rundheraus, weil ich diese unerträgliche Spannung nicht aushielt.
»Nicht da, verschwunden.«
»Was heißt verschwunden?« Er hockte sich auf seinen patschnassen Hintern und schüttelte sich erneut.
»Ich bin durch ein offenes Kellerfenster ins Haus eingestiegen. hab die Klitsche von oben bis unten nach Ehrwürden durchsucht. Sogar in dieses verdammte Lager im Dachgeschoss bin ich eingedrungen, was eine ziemlich gruselige Angelegenheit war. Die Regale dort bersten nämlich von Porzellanfiguren, die uns in Lebensgröße darstellen. Auch Tiger, Jaguare und Leoparden türmen sich da aufeinander. Alles aus Porzellan und täuschend echt. Aber von Joker keine Spur. Na, daraufhin habe ich nach ihm gerufen und gerufen und mir dabei fast die Stimme ruiniert. Als das nichts nützte, habe ich mich noch in der Nachbarschaft umgehört. Alle sagten, sie hätten ihn seit der letzten Sitzung nicht mehr gesehen.
»Ermordet!«
kreischte ich.
»Nein, verschwunden«, sagte Pascal kühl. »Er wusste, dass du nahe dran warst, ihn zu schnappen, und hat sich Hals über Kopf aus dem Staub gemacht. Das sieht unserem teuflischen Joker ähnlich.«
»Klar, das passt zu diesem Kotzbrocken«, bestätigte Blaubart.
»Verflucht nochmal, nein!« Ich wurde von kalter Wut überwältigt. »Ich weigere mich einfach, eine so billige Lösung zu akzeptieren.«
»Du brauchst sie nicht zu akzeptieren«, tröstete Pascal. »Sie ist nur eine der Möglichkeiten. Zur Zeit und unter den gegebenen Umständen aber scheint sie die wahrscheinlichste zu sein. Wie auch immer. Zumindest wissen wir jetzt, dass Joker bis zum Hals in diese geheimnisvolle Geschichte verstrickt war.«
Pascal stieg vom Kissen herunter und kam ganz nah an mich heran.
»Wieso wehrst du dich so sehr gegen diesen Ausgang, Francis? Warum haderst du mit Gegebenheiten, die unabänderlich sind und augenblicklich jedenfalls keinen anderen Schluss zulassen?«
»Weil sie nicht stimmen, nicht miteinander harmonieren. Die Informationen, die ich zusammengetragen habe, seien sie auch noch so unvollständig, deuten nicht unbedingt darauf hin, dass Joker als Mörder in Frage kommt. Das Ganze ist wie ein zum Verkauf ausgestelltes Gemälde, dessen Echtheit alle Fachkundigen beteuern, obwohl es in Wirklichkeit eine Fälschung ist.«
Nachdem wir noch eine Weile hin und her diskutiert hatten, beschlossen Pascal und ich, in den folgenden Tagen mittels des Computers die Anzahl der bisher Ermordeten zu spezifizieren und herauszufinden, welche Artgenossen am längsten im Distrikt lebten. Anhand dieser Liste würden wir dann andere Verdächtige herausfiltern und diese einem Verhör unterziehen. Darüber hinaus ließ sich vielleicht eine Regelmäßigkeit feststellen, mit der Mörder zuzuschlagen pflegte. Wenn diese Arbeiten erledigt waren, wollten wir mit allen Bewohnern des Reviers eine Versammlung abhalten, sie über unseren Wissensstand informieren und sachkundige Warnungen aussprechen. Am späten Abend verabschiedeten Blaubart und ich uns von Pascal und machten uns bei klirrender Kälte auf den Weg nach Hause. Es hatte mittlerweile zu schneien aufgehört, dafür aber war ein unbarmherziger Frost eingetreten.
»Du solltest auf deinen Arsch besser Acht geben«, brummte Blaubart, während wir im Schnee auf den Gartenmauern nach Hause stapften.
»Wie meinst du das?«
»Na, so wie die Dinge liegen, läuft diese Bestie noch frei herum. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verschanzt. Er wird böse Rache an dem nehmen wollen, der ihm die Tour vermasselt hat.«
»Ich habe keine Angst«, log ich. »Außerdem bin ich nicht der einzige Detektiv, der ihm auf die Schliche gekommen ist. Er hat den Ärger ebenso gut Pascal zu verdanken.«
»Ach, der...«
Blaubart machte ein teilnahmsloses Gesicht.
»Nach dem, was du erzählt hast, überfällt der Mörder nur diejenigen, die sich in sexueller Weiterbildung engagieren. Der gute Pascal aber ist kastriert und im Übrigen ja. Also er wird es sowieso nicht mehr lange machen.«
»Wieso nicht?«
»Er hat Krebs. Ich glaube Darmkrebs. Der Pferdedoktor hat ihm nur etwas länger als ein halbes Jahr gegeben.«
Ich gab ihm darauf keine Antwort und ließ mir auch sonst mit keiner Geste anmerken, dass mich die Nachricht wie eine Dumm-Dumm-Ladung getroffen hatte. Es war merkwürdig, aber ich hatte das Gefühl, als sei dieses vernichtende und unabänderliche Urteil über einen Freund gesprochen worden, mit dem ich aufgewachsen war, den ich von Kindesbeinen an kannte. Plötzlich wurde mir mit erschütternder Deutlichkeit bewusst, wie intensiv ich mich zu Pascal hingezogen fühlte und wie sehr ich ihn als Gefährten, mehr noch als einen unverzichtbaren, lieben Zwillingsbruder brauchte. Indem Pascal sterben würde, würde auch in mir etwas sterben. Es hatte bereits angefangen.